Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Jetzt reden wir über Geld und die Frage, wie kann man in sozialen Netzwerken Geld verdienen? Die sogenannte Creator Economy, die boomt nämlich. Das heißt, immer mehr Kreative werden zu Unternehmern im Netz. Sie lassen sich von UnterstützerInnen finanzieren, aber auch von den Tech-Unternehmen. Doch wie genau funktioniert das? Wie ist es möglich, in diesen Nischen finanziell zu überleben?
Hagen Taschön hat sich angeschaut, wie man sein Geld auf YouTube, TikTok und Co. verdienen kann und dabei festgestellt, dass es hier große Unterschiede gibt.
Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, im Netz Geld zu verdienen. CreatorInnen können Merchandise verkaufen oder sich über Plattformen wie Patreon und Steady monatliche Spenden von ihrem Publikum einholen. Eine Art modernes Mäzenentum in Kleinstbeträgen. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Sponsoren-Spots, also Werbeplätze direkt in den Videos. Diese werden meist von den CreatorInnen selbst moderiert. Das ist ein besonders beliebter Weg, Werbung auszuspielen, weil so Intimität und Vertrauensverhältnis zwischen Host und Publikum bestehen bleiben.
This video is sponsored by
Just like you can't wait to hear about our sponsor.
Is through today's sponsor.
My sponsor for this video.
This video is sponsored by
Sponsored by
Sponsor.
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 Sponsored
sponsor.
By
sponsor.
Sponsored by
Kooperationspartnern ist das oft ein Aufpreis zum klassischen Werbespot wert. Und dann gibt es noch das Stück vom Kuchen, das von den Videoplattformen kommt. Hier herrscht eine Symbiose. Firmen wie YouTube, Instagram und TikTok stellen die technische Plattform und die Kapazität bereit und sie generieren ein weltweites Publikum. Gerade bei Videoformaten ist das wegen der hohen Datenmengen mit großen Kosten für die Betreiber verbunden. Gleichzeitig wären die Plattformen ohne die Inhalte ihrer Community nichts. Niemand geht YouTube gucken, sondern Leute wollen Rezo oder Bibis Beauty Palace sehen. Und weil gute Inhalte Geld kosten, ist es auch im Interesse der Plattform, dass ihre CreatorInnen gut finanziert sind. YouTube löst das, indem die Einnahmen aus Werbeeinblendungen vor oder während der Videos geteilt werden. Die Google-Tochter selbst behält 45%, der Rest wird ausgezahlt. Insgesamt geht es dabei um Milliardensummen.
In 2020 hat YouTube ca. 20 Milliarden Dollar verdient. Eine Menge Geld. Sogar mehr als die gesamte Musikindustrie. Und 10 Milliarden davon ging an die CreatorInnen.
Das ist Hank Green, einer der ersten professionellen YouTuber der Welt und mittlerweile auch ein Star auf TikTok.
I'm Hank Green. I've been making internet content since 2007, largely with my brother John Green. We have a channel together called Vlog Brothers on YouTube that's been going that whole time.
Im Januar schlug ein Video von ihm Wellen, in dem es ums Geld geht. Denn nicht alle Unternehmen setzen auf Beteiligung an Werbeeinnahmen.
What TikTok did.
TikTok hat einen großen Pool Geld bereitgestellt, der zwischen allen auf der Plattform aufgeteilt wird. Wenn 100% der Views an Charli D'Amelio gingen, bekäme sie $1,000. Wenn sie und Addison Rae jeweils 50% der Views hätten, bekäme jede $500.
TikTok stellt mit dem sogenannten Creator Fund also eine bestimmte Summe zur Verfügung, aus der dann alle bezahlt werden. Umso mehr Leute auf die Party kommen, umso kleiner wird für jeden das Stück vom Kuchen. Eine ganz einfache Rechnung. Dieses Modell wurde von Instagram für seinen TikTok-Klon Reels übernommen. Und selbst YouTube setzt für seinen TikTok-Klon Shorts auf das Funds-Modell. Das hat Gründe. YouTube-Videos sind lang genug, dass man vor jedem davon eine Werbung zeigen kann. Nicht nur das, die Werbung bezieht sich oft explizit auf den Inhalt des Videos. Also eine Autowerbung vor dem Test eines Neuwagens zum Beispiel. Das macht es leicht, den Profit bestimmten CreatorInnen zuzuordnen und fair zu teilen. Doch niemand will vor jedem TikTok-Clip einen Werbespot sehen.
Sponsor.
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 Sponsor. Sponsor.
Deswegen ist im Schnitt aktuell nur jedes 8. Video eine Werbung. Und das macht eine genaue Zuordnung schwierig. Auch weil es keine inhaltliche Überschneidung zu den Videos davor gibt. Vor oder nach einem Schminkvideo läuft hier nicht zwangsläufig ein Spot für Eyeliner. Es ist also durchaus verständlich, dass sich das Modell, die Werbeeinnahmen zu teilen, nicht eins zu eins auf Kurzvideoplattformen übertragen lässt. Das Problem ist auch ein anderes.
They are sharing a static pool of money.
Sie verteilen aus einem statischen Pool. Das ändert sich also nicht, wenn TikTok mehr Geld verdient. In 2020 hatte TikToks Creator Fund in den USA 200 Millionen Dollar. Das ist viel Geld, aber denkt dran, YouTube hat im selben Jahr 10 Milliarden ausgeschüttet.
Der Pool ist also nicht an den Erfolg der Plattform gebunden, sondern willkürlich festgelegt. Und die CreatorInnen müssen hoffen, dass er wächst. Selbst beeinflussen können sie das nicht. Aktuell können die MacherInnen noch von der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Plattformen profitieren. Viele TikTok-Stars laden ihre Inhalte zum Beispiel auch als Instagram-Reels hoch. Niemand wollte in einem Interview offen über Geld und das Verhältnis zu Plattformen sprechen. Hinter vorgehaltener Hand verraten sie aber, dass CreatorInnen dort aktuell trotz weniger Reichweite mehr Geld verdienen können. Der Kuchen ist einfach größer, denn Meta investiert bis Ende 2022 $1 Milliarde, um mit Instagram TikTok zu überholen. Ähnlich wie es mit Snapchat gelungen ist. Die Unternehmen betonen, dass das Funds-Modell nur eine temporäre Lösung sei, wie hier zum Beispiel YouTubes Chief Product Officer Neil Mohan in dem Podcast Decoder.
And the Shorts Fund. Der Shorts-Topf, diese $100 Millionen, sind nur ein Zwischenschritt auf dem Weg herauszufinden, wie ein langfristiges Monetarisierungsprogramm für Shorts-KreatorInnen aussehen könnte.
Doch pragmatisch gesehen muss man sich die Frage stellen, warum sollten sie? YouTube hat die 55% Beteiligung eingeführt, als Online-Plattformen sich noch als neues Geschäftsmodell etablieren und CreatorInnen anziehen mussten. Die Landschaft ist heute eine ganz andere. Und wenn man eine fixe Summe ausgeben kann, statt einen Teil seines Umsatzes zu opfern, ist das aus Geschäftssicht natürlich die bessere Option. Die Verlierer wären dann die Kulturschaffenden.